True Crime Lübeck. Verbrechen aus der Nachbarschaft. Ein Podcast der Lübecker Nachrichten.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Lübeck. Bei mir ist mein Kollege Sven Wede.
Hallo.
Und wir haben auch noch einen Gast, den du, Sven, schon vor einigen Jahren kennengelernt hast.
Ja, das stimmt. Und zwar ist das Frau Dr. Christine Heisterkamp. Und die habe ich nämlich beim Gerichtsprozess kennengelernt. Allerdings war sie weder Richterin noch Staatsanwältin oder Verteidigerin, sondern psychiatrische Sachverständige. Sie ist nämlich forensische Psychiaterin. Sie nickt, das heißt, ich habe es Gott sei Dank richtig hingekriegt mit dem Titel und hat damals die Gutachten über die Straftäter sozusagen erstellt und ist jetzt seit, ich glaube, einem halben Jahr Chefärztin in der Forensik und zwar in dem Amäus-Klinikum für forensische Psychiatrie und Psychotherapie in Neustadt. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne und ich bin froh, dass ich das richtig hingekriegt habe. Die Frage, die sich vielleicht die meisten Zuhörer jetzt tatsächlich stellen, ist, Sie haben ja tatsächlich einen Beruf gewählt, in dem Sie die meiste Zeit mit Menschen verbringen, die ja teilweise schwerste Verbrechen begangen haben. Und wie ist es dazu gekommen, dass Sie diesen Beruf gelernt haben?
Ja, das ist ein relativ langer Weg. Also um forensischer Psychiater, forensische Psychiaterin zu werden, wird man erstmal Ärztin. Das heißt, man studiert nach dem Abitur Humanmedizin, macht dann wiederum eine Weiterbildung, eine Facharztausbildung zur Psychiaterin und Psychotherapeutin. Und dann wiederum kann man noch obendrauf den Schwerpunkt forensische Psychiatrie erwerben. Und das ist so der Ausbildungsweg, der ist, wie man hört, relativ lang und aufwendig, aber er lohnt sich.
Können Sie doch mal ganz kurz sagen, was genau forensische Psychiatrie ist?
Forensische Psychiatrie beschäftigt sich mit psychisch kranken Straftätern. Das ist ein Teilgebiet der Psychiatrie, das hört man ja schon aus der Fachbezeichnung. Also wir beschäftigen uns mit Menschen, die an schweren, überwiegend wirklich schweren psychischen Erkrankungen leiden und die Straftaten begangen haben.
Und warum hatten Sie sich damals sozusagen für diesen Schwerpunkt entschieden?
Ich fand alles, was mit Krimi und Forensik etc. zu tun hat, immer schon sehr, sehr spannend, habe mich immer schon sehr dafür interessiert und so ergab sich das dann eben, weil ich einen Teil meiner Assistenzzeit in Neustadt in der Klinik eben verbracht habe und dort auf dem Gelände gibt es eben auch die forensische Klinik. Dann habe ich mich dann eben entschieden, aus Neugierde einen Teil meiner Weiterbildung dort zu machen und ich bin dann da hängen geblieben.
Vielleicht müssen wir da auch gleich einmal kurz den Zuhörer nochmal erklären. Diese Klinik, was das genau jetzt für eine Klinik ist und wer da sozusagen ist und wen Sie da behandeln?
Ja, wir behandeln, wie ich gerade schon sagte, psychisch kranke Straftäter. Das heißt Menschen, die in irgendeiner Form meistens sehr schwere Straftaten begangen haben. Also 70%, um mal Zahlen zu nennen, unserer untergebrachten Patienten haben Straftaten gegen das Leben begangen oder also entweder wirklich jemanden getötet. Manchmal auch mehrere Personen oder eben Personen schwer verletzt, erheblich verletzt. Voraussetzung für eine Einweisung nach Paragraph 63, so heißt das, wenn man bei uns dann eben untergebracht wird durch das Gericht, ist eben eine schwerwiegende psychische Erkrankung. Die meisten Patienten, die wir behandeln, haben Psychosen oder Schizophrenien.
Es ist ja tatsächlich häufig so, dass auf Berichterstattung über Verbrechen Menschen damit reagieren, dass sie sagen, das ist ja krank oder der ist ja krank. Können Sie einmal erklären, wo ist da sozusagen genau der Unterschied? Also wann ist ein Straftäter sozusagen psychisch krank und kommt dann zu Ihnen in die Klinik und wann würde er ins Gefängnis kommen?
Ja, also die meisten Straftäter sind nicht psychisch krank. Das ist vielleicht schon mal wichtig, das zu verstehen. Und das, was viele Menschen so sagen, ja, der ist krank, das ist eher, ja, ist keine Diagnose, keine klinische Diagnose, sondern eher vielleicht ein Ausdruck von Missfallen oder Unverständnis darüber, dass bestimmte Verbrechen, Straftaten begangen wurden. um zu uns zu kommen, müssen sie schon wirklich was vorweisen. Also sprich eine schwerwiegende psychische Erkrankung haben, zum Beispiel eine Psychose, wie ich gerade sagte. Das sind Menschen, die unter Wahnvorstellungen leiden, zum Beispiel Verfolgungswahn haben oder ähnliches, die häufig Stimmen hören, sich in irgendeiner Form, ja, die schwere Denkstörungen haben, die also Schwierigkeiten haben, klare, geordnete Gedanken zu fassen. Also da reden wir schon von schwer kranken Menschen. Dann haben wir noch eine Gruppe von Patienten, die an sogenannten Persönlichkeitsstörungen leiden. Das sind Erkrankungen, die vielleicht für den Laien nicht ganz so offensichtlich sind wie Psychosen, aber trotzdem sehr schwer sind. Also der Borderline-Störung ist vielleicht etwas, wo viele noch was mit anfangen können. Und dann haben wir noch Menschen mit Intelligenzminderungen oder organischen Psychosen, die also eine, ja, im Grunde eine geistige Behinderung haben. Das sind so die Hauptgruppen. Und das sind alles eben Erkrankungen, die durch einen Psychiater, eine Psychiaterin diagnostiziert werden müssen im Rahmen eines Gerichtsprozesses und die dann dazu führen müssen, dass dieser Proband, dieser Mensch dann eben entweder nicht schuldfähig ist, als nicht schuldfähig eingestuft wird vom Gericht oder als eingeschränkt schuldfähig, erheblich eingeschränkt schuldfähig, muss es heißen.
Können Sie uns da mal so mit reinnehmen, richtig, in die forensische Psychiatrie? Also wie läuft das da ab? Wie ist Ihr Tagesablauf auch als Chefärztin? Was sind Ihre Aufgaben? Wie ist der Umgang mit den Patienten? Da gibt es ja natürlich Unterschiede auch zur JVA, die vielleicht nicht jedem auch klar sind, ne?
Also vielleicht mal so zur Orientierung. Bei uns arbeiten verschiedene Berufsgruppen. Die größte Berufsgruppe ist die Pflege. Wir haben eine sehr gut funktionierende, sehr gut ausgebildete Pflege. Und wir legen sehr, sehr viel Wert auf Teamwork. Wir arbeiten wirklich in einem großen Team. Es ist ausgesprochen wichtig zur Behandlung und auch zur Prognoseeinschätzung. Also neben der Pflege haben wir Psychologen, Ergotherapeuten, wir haben Ärzte, wir haben Sozialpädagogen, es gibt auch so etwas wie Theatertherapeuten, Sporttherapie, also wirklich, wie Sie hören, ein sehr multiprofessionelles Team, wie wir immer so schön sagen. Und alle schauen auf den Patienten mit einem vielleicht anderen Blickwinkel, mit anderen Schwerpunkten.
Wenn man jetzt von außen sozusagen Sie besuchen würde, wäre es dann eher so, was wahrscheinlich nicht geht, ne, wäre es dann eher so, dass man das Gefühl hätte, man ist in einem Krankenhaus oder dann doch eher in einem Gefängnis oder erinnert es an beides?
Ja, es erinnert vielleicht ein bisschen an beides, wobei ich denke, es ist schon eher, es geht eher in Richtung Gefängnis. Also einige kennen vielleicht auch das Gelände in Neustadt ein Stück weit um unseren besonders gesicherten Bereich. Da ist ein sehr, sehr hoher Zaun, der also nicht überwunden werden kann, zumindest nicht unter irgendwie denkbaren Umständen. Vor den Fenstern sind Gitter, wir haben diverse schwere Türen und gerade im besonders gesicherten Bereich, wo die Patienten eben erstmal auch aufgenommen werden und einige auch lange bleiben, das können Sie schon sehr vergleichen mit einem Gefängnis vom Sicherheitsstandard her. Und auch sonst, also in den weniger gesicherten Bereichen, denke ich, hat es dann immer mehr auch von Krankenhaus, wobei das dann auch schon wieder eher so Wohngruppenelemente hat. Also es lässt sich schwer vergleichen.
Ist denn in dem, ich sage jetzt mal Hochsicherheitsbereich, auch Justizvollzugsbeamte, gibt es die denn auch?
Nein.
Zu den Pflegern und so dazu?
Nein, also wir haben keine Justizvollzugsbeamte, sondern Pflegekräfte, die aber teilweise vergleichbare Aufgaben haben, nämlich auch das Sichern zum Beispiel oder das Begleiten bei bestimmten Ausführungen oder Lockerungen oder ins Gericht. Das kann man dann schon vergleichen, aber natürlich ist trotzdem der Arbeitsschwerpunkt ein ganz anderer, weil wir eben mit schwer psychisch kranken Menschen arbeiten und nicht mit Inhaftierten in einer JVA.
Haben denn dann diese Pfleger vielleicht eine andere Ausbildung als jetzt ein Pfleger im Krankenhaus, weil ja dann, ich sag mal, Sicherungsaspekte ja auch eine Rolle spielen?
Ja, also es gibt durchaus da auch besondere Schwerpunktausbildungen für die Pflegekräfte und wir haben auch einen großen Teil Fachpflege, also das ist schon auch nochmal ein Stück weit abgespalten von dem, was man sonst so im Krankenhaus als Pflegekraft tut.
Wie sind denn die Patienten da untergebracht? Also Sie haben ja schon gesagt, es gibt verschiedene Bereiche, so ein Hochsicherheitsbereich, aber auch dann so Wohngruppen, wo es wahrscheinlich etwas lockerer ist. Wie sieht da so das Leben der Patienten aus?
Das hängt tatsächlich sehr stark davon ab, in welchem Bereich sich der Patient befindet. ob zum Beispiel nachts die Türen zugeschlossen werden oder auch mal kurzfristig über Tag oder ob die Patienten wirklich schon viel Freiräume haben und nur nach außen quasi der Schutz der Gesellschaft dann bestehen bleibt. Also das ist sehr abhängig davon, wo der Patient untergebracht ist. Der Alltag im besonders gesicherten Bereich ist sehr reglementiert, sehr stark beschnitten, muss man sagen. Die Patienten haben sehr eingeschränkte Habe, nur aus Sicherheitsgründen. Und auch relativ wenig Privatsphäre natürlich. Und das ändert sich aber mit zunehmender Lockerung dann deutlich. Und der Hintergrund unserer Behandlung ist ja, dass wir Patienten behandeln wollen und dann irgendwann wieder auf die Allgemeinheit, auf die Gesellschaft vorbereiten wollen. Also irgendwann ist gut, es fängt eigentlich von Tag 1 an. Und mit zunehmenden Lockerungen gibt es zunehmende Freiheitsgrade und zunehmend Normalität. So kann man sich das, denke ich, vorstellen.
Das heißt, die Patienten haben dann verschiedene Therapien und werden sozusagen beschäftigt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also ein Großteil unserer Patienten, das hatte ich ja schon eingangs gesagt, leidet an Psychosen, an Schizophrenien. Und da ist die medikamentöse Therapie ausgesprochen wichtig. Also Voraussetzung für geordnete Gespräche, Teilnahme an Ergotherapie, Arbeitstherapie etc. ist häufig erstmal eine gewisse Medikation, nicht bei jedem Patienten. Es gibt auch Patienten, die das ablehnen oder Patienten, wo wir das für nicht erforderlich halten. Aber die Medikation ist tatsächlich ein wichtiges Element unserer Behandlung. Und darüber hinaus gibt es Einzelgespräche mit Psychologen und oder Ärzten. Wir haben diverse Gruppentherapien, je nach Erkrankung, je nach Delikt aufgeteilt oder je nach intellektueller Fähigkeit des Patienten auch aufgeteilt. Dann ganz wichtig ist die Ergotherapie und dann später auch die Arbeitstherapie. Also wenn die Patienten weiter gelockert sind, dann können sie auch tatsächlich schon einer Arbeit nachgehen. Natürlich alles noch eng begleitet und wir passen auf, dass sie sich nicht überfordern und sind immer da, immer Ansprechpartner. Aber ja, das ist sehr vielseitig. Dann, wie gesagt, gibt es eine Theatergruppe, Sport. Die Patienten können die Schule besuchen bei uns. Wir haben auch Lehrkräfte angestellt. Das ist je nachdem, was der Patient braucht und auch je nachdem, was der Patient machen kann und möchte. Also es gibt auch Patienten, die sich nicht wirklich einlassen können auf die Behandlung. Bei den meisten ist es aber so, dass zumindest nach einer gewissen Zeit eine ganz gute Behandlungsadhärenz dann erreicht werden kann.
Okay, da wollen wir später ja auch noch ein bisschen konkreter reingehen, wie man mit solchen Menschen dann umgeht in der Therapie. Mich würde noch mal interessieren, wenn jetzt ein verurteilter Straftäter zu Ihnen in die forensische Psychiatrie kommt, wie geht's dann weiter? Wird er dann erstmal noch mal neu begutachtet und dann kommt er, oder eine Diagnose hat er ja wahrscheinlich schon, aber dann wird er ja neu begutachtet und dann wird geguckt, wie lange wird er bleiben, was wird mit ihm passieren, wie wird er behandelt oder wie geht man da vor?
Also es ist so, dass ein Straftäter begutachtet wird, wenn der Verdacht darauf besteht, dass möglicherweise eine psychische Erkrankung vorliegen könnte. Im Hauptverfahren, da ist also ein psychiatrischer Sachverständiger, der den Probanden, wie es dann heißt, begutachtet, eine Diagnose stellt und Aussagen macht zur Frage der Schuldfähigkeit aus psychiatrischer Sicht. Das Gericht entscheidet dann, ob derjenige dann in die Klinik kommt oder meinetwegen eine Bewährungsstrafe bekommt oder doch in Haft geht oder was auch immer. Dann wird der Patient gegebenenfalls bei uns aufgenommen und es wird im Grunde ständig geguckt. Also ist die Diagnose, stellt die sich im Verlauf als richtig raus oder haben wir vielleicht noch andere Ideen, die sich in der Begutachtung noch nicht so gezeigt haben? Vielleicht hat der Patient auch nicht mit dem Sachverständigen reden wollen und zeigt sich dann eben erst in der Klinik. Dann wird von allen Seiten eben tatsächlich auch ständig im Grunde die Legalprognose hinterfragt und überprüft, weil Patienten nicht zu uns kommen und wissen, ich bin in 3,5 Jahren wieder draußen, wie das zum Beispiel in der JVA ja der Fall ist. Da kriegen sie eine Zeitstrafe und wissen, so und so lange muss ich hier ausharren. Vielleicht werde ich irgendwann auch vorzeitig entlassen. So ist das bei unseren Patienten nicht, sondern die Unterbringung ist erstmal formal quasi open end. Und wir sind eben als Klinik aufgerufen und verpflichtet, ständig die Legalprognose, also die Kriminalitätsprognose, neu zu überprüfen und dem Gericht einmal im Jahr, der Staatsanwaltschaft und dem Gericht einmal im Jahr einen Bericht zu schreiben, zu erstatten, wie es denn aus unserer Sicht aussieht mit dem Behandlungsfortschritt und der Gefährlichkeitsprognose.
Sie haben da eben ja schon einen ganz wichtigen Punkt nochmal angeschnitten, denn es ist ja häufig so, dass einige Menschen zumindest denken, dass es ja für Menschen, wenn sie vor Gericht angeklagt werden, verurteilt werden, dass es der leichtere Weg ist, wenn sie in die Klinik kommen. Und es gibt ja manchmal auch Angeklagte, die selber sozusagen darauf aus sind. Aber es ist ja durchaus, hat ja einen besonders schwierigen Aspekt, weil man ja zu ihnen kommt und nicht weiß, wann man wieder rauskommt und ob man überhaupt jemals wieder rauskommt, richtig?
Genau, das ist ein ganz wichtiger Aspekt und das ist auch für die Patienten tatsächlich häufig sehr belastend, dass sie eben zu uns kommen mit diesem Paragraph 63 und gar nicht wissen, was bedeutet das für mich jetzt konkret. Also wie lange muss ich hier bleiben? Wann bekomme ich welche Lockerungen? Werde ich überhaupt wieder entlassen? Die meisten werden entlassen. Tendenziell muss man aber schon sagen, dass Patienten, die bei uns wegen einer schweren Straftat untergebracht sind, länger bei uns bleiben, als sie es in einem normalen Justizvollzug wären. Obwohl natürlich eine Schuldminderung oder gar eine Aufhebung der Schuldfähigkeit eigentlich vorgelegen hat. Dennoch ist es so, ne? Weil wir immer auf die Behandlung gucken und auf die Legalprognose.
Können Sie doch einmal ganz kurz sagen, Legalprognose, was das genau bedeutet?
Das bedeutet Gefährlichkeitsprognose, grob übersetzt. Also wie gefährlich ist ein Patient aus unserer psychiatrischen Sicht? Das geben wir dann weiter an die Behörden, an das Gericht, an die Staatsanwaltschaft und die wiederum entscheiden, ob ein Patient dann auf dieser Grundlage unserer Einschätzung noch länger bleiben muss oder entlassen werden kann.
Das heißt, Sie selber beurteilen ja einfach nur, aber entscheiden nicht. Also Sie gucken das sozusagen möglichst objektiv an und geben dann einfach ein Gutachten ab, ihre Ansicht, und dann entscheidet die Staatsanwaltschaft oder das Gericht.
Genau, so kann man das grob zusammenfassen. Das ist genau wie im Gerichtsprozess auch. Also als Sachverständiger entscheide ich niemals, sondern stelle nur Diagnosen und gebe Hinweise, was die Kriminalitätslegalprognose betrifft. Und das Gericht ist dann der Entscheider. Und so bleibt es dann auch im Rahmen dieser gesamten Unterbringung. Wir geben Hinweise, wir geben Ratschläge, wir geben eine Expertenmeinung ab und Entscheider sind aber nicht wir.
Was ich mich jetzt frage, ist, wenn die Leute denn tatsächlich entlassen werden, werden die dann noch weiter betreut oder ist die forensische Psychiatrie dann komplett raus aus der Nummer?
Das ist unterschiedlich. Überwiegend ist es aber so, dass die Patienten noch lange nachbetreut werden. Wir haben eine forensische Ambulanz, die Patienten auch noch teilweise Jahre nach der Entlassung weiter betreut. Entweder aufsuchend, also dann in Wohneinrichtungen fährt, oder die Patienten kommen dann zu uns.
Gelten die Patienten denn dann als geheilt, wenn sie entlassen werden? Oder geht das gar nicht immer oder wie?
Das geht nicht immer tatsächlich. Also wir können nicht alle Patienten heilen. Also psychische Erkrankungen sind genau wie körperliche Erkrankungen nicht immer heilbar. Alle Beteiligten geben ihr Bestes, um ein möglichst gutes Ergebnis, Behandlungsergebnis natürlich zu erreichen. Aber wir entlassen durchaus auch Patienten, die nicht als geheilt im klassischen Sinne bezeichnet werden können, aber sehr häufig eben deutlich gebessert. Und wir schauen auch immer, wie können Patienten zum Beispiel nachversorgt werden. Also welche Einrichtung, welches Heim, welche Wohngruppe etc. ist geeignet, um mit diesem Patienten weiterzuarbeiten. Und wir bleiben dann eben als Ambulanz mit drin und kümmern uns um die Medikation, sodass Patienten dann eben auch entlassen werden können, wenn sie auch nicht geheilt sind. Wir haben aber auch einen gewissen Anteil, der ist gar nicht so klein, von Patienten, wo wir wirklich sagen können, wir gehen jetzt von der Psychose aus, die ist sehr gut behandelt, da gibt's keine aktiven Symptome mehr, so wie wir sagen, also kein Verfolgungswahn mehr, keine Stimmen, das ist alles gut im Griff und wenn die Patienten ihre Medikation weiternehmen, dann laufen die auch gut. Und ja.
Wie können Sie, die Patienten haben ja sicherlich auch ein großes Interesse daran, sozusagen die Forensik wieder zu verlassen. Wie verhindern Sie da sozusagen, dass jemand vielleicht auch das erzählt, von dem er glaubt, dass sie es hören wollen oder dass er quasi ja sich therapiewillig zeigt, obwohl das vielleicht eigentlich gar nicht ist. Wie bekommt man das mit?
Also vieles ist tatsächlich Erfahrung, Berufserfahrung. Natürlich lernen viele Patienten, wenn sie dann in der Lage dazu sind, auch irgendwann, was sie sagen können und sagen sollen. Aber mit vielen Patienten schaffen wir es auch wirklich, ein ganz gutes Behandlungsverhältnis dann herzustellen. Also es gibt dann schon auch Vertrauen auf beiden Seiten. Und da komme ich nochmal zu dem, was ich eingangs gesagt habe. Wir haben ein multiprofessionelles Team. Das heißt, die Patienten werden nicht von einem Arzt beurteilt, sondern von vielen Mitarbeitern der Klinik. Pflege, Ergotherapie, Lehrer, Psychologen, Ärzte. Das ist eben ein großer Vorteil, denke ich, unseres Behandlungssettings, dass es nicht nur eine Meinung gibt, sondern viele und Patienten auch in vielen Lebenssituationen beobachtet werden können.
Das heißt, genau, die sind ja dann quasi ja, also wirklich 24 Stunden am Tag ja sozusagen unter Beobachtung und es kann sich ja wahrscheinlich keiner jahrelang jeden Tag verstellen sozusagen, ne? Sondern
es ist zumindest schwierig und ja, wie ich schon sagte, es ist auch vieles ist auch Erfahrung, ne, dass man irgendwann schon ein Gefühl dafür kriegt, was ist echt und was nicht. So, aber klar, natürlich auch wir sind fehlbar, auch wir machen Fehler, auch wir schätzen Dinge falsch ein, selbstverständlich, das kommt vor.
Ich wollte noch mal kurz fragen, Sie hatten ja vorhin noch mal erzählt über die Sachverständigengutachten vor Gericht. Das haben Sie auch früher gemacht und machen Sie durch manchmal heute noch. Und gibt es das quasi auch umgekehrt, weil wir ja vorhin sagten, es gibt manche auch, die glauben, dass es leicht ist in der Forensik, dass jemand quasi ja versucht, eine psychische Erkrankung vorzuspielen, um nicht ins Gefängnis zu müssen? Haben Sie sowas schon erlebt?
Ich habe das durchaus erlebt. Das ist allerdings tatsächlich sehr selten, weil die meisten Menschen, die Sie als Sachverständiger, als psychiatrischer Sachverständiger ja dann untersuchen, auch beraten werden durch ihre Rechtsanwälte und natürlich die auch vorher gut Bescheid wissen, was das bedeutet. Und auch ich als Sachverständiger muss die Patienten, die Probanden nochmal aufklären, was das bedeuten kann. Eine Unterbringung in der Forensik, alternativ zum Beispiel zu einer Unterbringung in einer Haftanstalt, sodass dann eigentlich relativ schnell klar wird, dass die Option ganz sicher keine günstigere ist im Normalfall, sondern eher eben, noch größere Probleme nach sich ziehen kann.
Können Sie denn sagen oder wissen Sie, was denn bei dem Fall, wo Sie das erlebt haben, die Motivation desjenigen war?
Das war tatsächlich mal ein Fall, genau, da hat jemand so getan, als würde er Stimmen hören und als würde er sich verfolgt fühlen und dem war es aber ursprünglich eben noch nicht klar, was eine Unterbringung in der Forensik bedeuten kann. Und er hat dann gedacht, dass er eben sich aus der Verantwortung ziehen kann und das hat aber nicht funktioniert. Erstens hat er schlecht geschauspielert, das muss ich tatsächlich sagen, es war relativ offensichtlich, dass er im Internet gelesen hat, was ist eine Schizophrenie und aber nie jemanden erlebt hat, der wirklich krank ist. Und außerdem, nachdem eben von mehreren Seiten auch die Aufklärung kam, was diese Unterbringung bedeuten würde, wurde er dann schlagartig gesund.
Ah, okay. Wenn Sie jetzt damals vor Gericht oder auch jetzt noch Sachverständigengutachten erstellen, wie gehen Sie denn damit um, wenn zum Beispiel der Angeklagte gar nicht mit Ihnen reden will? Also wie können Sie dann herausfinden, ob er an einer psychiatrischen Erkrankung leidet oder nicht?
Ja, dann müssen wir tatsächlich ein vorläufiges Gutachten nach Aktenlage machen. Das heißt, wir bekommen ja als Sachverständige, bevor wir sprechen mit den Probanden, eine mehr oder weniger umfangreiche Ermittlungsakte vom Gericht übermittelt. Manchmal sind da auch Arztberichte schon drin, die dann die Staatsanwaltschaft oder die Polizei schon angefordert hat. Und dann gibt es natürlich Zeugenaussagen, die da drin stehen. Und dann kann man doch relativ häufig schon so eine Ahnung haben, in welche Richtung die Geschichte geht. Gutachten sind aber immer nur vorläufig. Das heißt, wir sind ja auch im Prozess dabei und erleben dann da auch nochmal den Probanden live und in Farbe und hören auch da Zeugen und stellen auch Fragen an Zeugen, sodass wir dann versuchen müssen, auch ohne ein Gespräch mit den Probanden dann zu einer möglichst sicheren Diagnose zu kommen. Das ist aber natürlich immer schwierig. Das ist meistens nicht immer, aber manchmal ist es auch sehr klar tatsächlich. Aber wir wünschen uns natürlich schon immer eher, dass die Probanden auch mit uns reden möchten. Das müssen sie aber nicht. Das ist keine Verpflichtung, sondern das ist den Menschen freigestellt. So ähnlich wie sie auch im Gericht sich äußern dürfen oder auch nicht. Ne? Das ist dann vergleichbar.
Sie hatten ja auch schon ein paar ja typische psychiatrische Erkrankungen erwähnt. Wie wird man eigentlich sozusagen psychisch krank? Ist das eine Sache, hängt das auch mit Erlebnissen zusammen in der Kindheit? Hängt das mit einer genetischen Disposition zusammen? Oder ist das, ja, wie kommt es dazu?
Ja, das ist eine interessante und schwierige Frage, weil so ganz genau wissen wir es immer noch nicht. Und das ist auch individuell sehr verschieden. Wenn Sie jetzt sich zum Beispiel mal die Psychose wieder rausnehmen als meistens schwerste psychische Erkrankung, die wir so kennen, dann ist es so, dass wir durchaus genetische Prädispositionen annehmen können. Also in Familien können Psychosen oder auch andere psychische Erkrankungen durchaus mit einer gewissen Häufung auftreten. Dann gibt es aber noch andere Faktoren, wie zum Beispiel traumatische Erlebnisse. Drogenkonsum ist ein ganz großer Faktor. Es ist ein wichtiger Risikofaktor für die Entwicklung von Psychosen. Klammer auf, das heißt nicht, dass jeder, der mal einen Joint raucht, gleich eine Psychose kriegt, Klammer zu. Aber es ist durchaus ein Risikopotenzial dahinter. Alkohol kann das zum Beispiel auch noch verschlechtern. Also man weiß es nicht so richtig, aber wir gehen von einer multifaktoriellen Genese von psychischen Erkrankungen aus. Auch bei Persönlichkeitsstörungen ist es so, da ist es häufig eher, ja, vielleicht auch eine gewisse Prädisposition familiär, aber vielfach auch, wie werde ich groß? Also wie erlebe ich Kindheit und Jugend? Habe ich sichere Bindungen in der Familie oder nicht? Das muss man also auch sehr differenziert betrachten.
Das heißt, genau dieses Thema ja Kindheit und Jugend spielt ja vor Gericht immer eine große Rolle, spielt hier aber auch immer eine große Rolle, wenn man am Stammtisch dann hört, ach, jetzt wird wieder geguckt, was für eine schreckliche Kindheit dieser Mensch hatte. Aber es spielt ja tatsächlich einfach wirklich eine wesentliche Rolle, um zu verstehen, wie jemand erkrankt ist oder zum Straftäter wurde.
Genau, also es spielt durchaus eine Rolle. Wobei, dieses Stammtischgerede kenne ich natürlich auch. Roll dann immer auch ein kleines bisschen mit den Augen, auch wenn ich vielleicht manchmal die ein oder andere Kommentarspalte bei Facebook etc. sehe. Also ganz so einfach ist es nicht. Die meisten Menschen, die vielleicht eine nicht so schöne Kindheit hatten oder schwierige Erlebnisse, vielleicht sogar traumatische Erlebnisse in Kindheit und Jugend, werden nicht psychisch krank und werden schon gar keine Straftäter. Also so einfach ist es nicht. Dennoch ist es schon so, dass wir natürlich, wenn wir die Probanden, die Patienten, wie auch immer man es dann nennen will, untersuchen und wenn wir mit denen sprechen, dass ein großer, dass der Blick auf die Biografie, zum Beispiel auf die Sicherheit der Bindungen etc., gab es eine Suchtproblematik in der Familie, ein großes Gewicht auch kriegt, weil wir das natürlich auch nicht wegdiskutieren können. Selbstverständlich ist es wichtig, wie sie groß werden. Und selbstverständlich macht ihre Biografie sie mit zu dem Menschen, der sie dann irgendwann sind.
Und es ist ja wahrscheinlich auch nicht so, dass jede psychiatrische Erkrankung automatisch dazu führt, dass ich vielleicht straffällig werde. Na, also eine Psychose ist ja wahrscheinlich nicht gleich eine Psychose.
Ganz richtig und wichtig, genau. Also Psychose ist nicht gleich Psychose. Der Verlauf ist sehr unterschiedlich. Es gibt auch manche Menschen, die nur einmal in ihrem Leben eine psychotische Episode bekommen und dann wieder gesund werden, vielleicht auch gar keine Medikamente brauchen. Und bei weitem nicht jeder Mensch mit einer Psychose ist gefährlich. Also auch da muss man eben sehr genau hinschauen. Da gibt es bestimmte Risikoprofile, Risikomerkmale. Das muss man sich sehr differenziert anschauen.
Wir haben jetzt so viel, also über psychische Erkrankungen gesprochen, das Wort Psychose fiel ganz oft. Haben Sie vielleicht mal so ein Beispiel für uns? Also natürlich so anonym, dass man nicht irgendwie erkennen kann, um wen es sich handelt, aber wo Sie mal veranschaulichen können, vielleicht jemand, der eine Psychose hatte und dann eine Straftat begangen hat oder auch eine andere psychische Erkrankung, dass das mal greifbar wird. Wie entwickelt sich sowas eigentlich? Was hatte derjenige für eine Geschichte und wie kam es dann zu der psychischen Erkrankung und daraus resultiert dann eben die Straftat?
Mhm. Ich kann tatsächlich mal eines von vielen Beispielen nennen, etwas entfremdet, aber dennoch denke ich ein ganz gutes Beispiel, weil in dieser oder ähnlicher Form immer wieder vorkommend. Ich habe mal einen Mann begutachtet, der eine paranoide Schizophrenie entwickelt hat, der mit 18 Jahren erstmals krank geworden ist, hat damit angefangen, dass er Stimmen gehört hat und sich zunehmend verfolgt gefühlt hat von seinen Nachbarn. Und dann hat sich das Ganze auf seine Familie ausgebreitet, also dieses Warnsystem. Und dann hat er irgendwann die Idee entwickelt, das Ganze lief über mehrere Monate, wurde immer schlechter, hat dann die Fenster abgedunkelt, hat mit niemandem mehr richtig reden wollen, hat große Ängste gehabt, hat nicht mehr richtig gegessen, weil er gedacht hat, dass sein Vater ihn vergiftet und dass sein Vater mit der Familie und den Nachbarn unter einer Decke steckt Und dann hat er dann in diesem Wahn und unter dem Einfluss von Stimmen, die ihm das befohlen haben, seinen Vater getötet. Das ist ein Beispiel, wie ein psychisch kranker Mensch aufgrund seiner schwersten psychischen Erkrankung, dieser Mensch war nicht mehr in unserer Realität verhaftet, dann eben eine ganz schwere, tragische Straftat begeht. Dieser Patient ist seit einigen Jahren bei uns in der Klinik, den hatte ich damals im Verfahren begutachtet, im Hauptverfahren. Und dem geht es mittlerweile wieder viel, viel besser. Der nimmt seine Medikamente sehr zuverlässig, sehr regelmäßig, hat im Laufe der Unterbringung bei uns viel gelernt über seine Erkrankung, hat diverse Gruppen besucht für Menschen, die an Schizophrenien erkrankt sind, viel gelernt über seine Erkrankung und über den Umgang damit, über Frühwarnzeichen. Und dieser mittlerweile ja mittelalte Mann hat mittlerweile eine Arbeitsstelle. Der ist noch im weniger gesicherten Bereich und wir sind gerade dabei, ihn auf eine Entlassung vorzubereiten. Der arbeitet immerhin 25 Stunden in der Woche jetzt schon, ist gut belastbar, ist ein sehr kluger Mensch, der wirklich auch viel gelernt hat und den wir bald entlassen können. Und der wird in eine offene Wohneinrichtung gehen, in eine Wohngruppe für psychisch kranke Erwachsene, wo er sicherlich gut bestehen wird und wird weiterhin über unsere Ambulanz mit Medikamenten versorgt. Der bekommt einmal im Monat eine Spritze mit einem Medikament, dass wir also auch alle sicher gehen können, dass er die Medikamente nimmt. Und der hat eine gute Prognose. Der leidet sehr unter dem, was er getan hat in der Erkrankung, hat das auch nie wirklich verarbeiten können, aber versteht eben schon, dass das aus dieser Erkrankung heraus so geschehen ist.
Wichtig ist das, dass die Patienten also ihre eigene Krankheit auch als Krankheit ansehen und verstehen, dass sie krank sind?
Das ist tatsächlich ein wichtiges Ziel in der Therapie von Psychoseerkrankungen. Es gelingt nicht immer, weil gerade wenn Medikamente entweder nicht eingenommen werden oder auch nicht wirken, wir können auch nicht allen Menschen mit den Medikamenten helfen, ist es so, dass der Patient immer denkt, ich habe Recht und der Rest um mich rum spinnt. Der denkt tatsächlich, ja, seine erlebte Realität ist die Realität. Und da können Sie auch nicht gegen anreden und ihn überzeugen, sondern da braucht es schon wirklich erstmal eine Gesundung, überwiegend eben durch Medikamente angestoßen. Und wir versuchen immer den Patienten, also mit dem Patienten zusammen das zu erarbeiten, einfach auch, weil dieser Patient natürlich auch weiterhin die Medikamente nehmen soll und auf bestimmte Dinge achten soll, wie zum Beispiel sich nicht zu überfordern, keine Drogen nehmen und so weiter. Ja, genau, also das ist schon ein wichtiges Ziel. Wir schaffen es nicht immer. Dann gibt es eben noch die Variante, dass Patienten in Einrichtungen entlassen werden, die einen sehr hohen Schutz bieten und wo eben das Personal der Einrichtung eben sehr viel Verantwortung mit übernimmt und schaut, dass der Patient seine Medikamente erhält und eben, ja, trotzdem entlassen werden kann, aber das ist dann tatsächlich, ich sag mal so, eine Defektheilung und dann müssen wir schauen, wie kann derjenige dann trotzdem in die Gesellschaft integriert werden.
Ich würde gerne noch mal einmal zurückkommen zu dem Fall, den Sie eben geschildert haben. Wir hatten ja vorher schon darüber geredet, welche Rolle so die Vergangenheit der Person spielt, dafür, dass sie dann eben eine psychische Erkrankung entwickelt. Wie war das denn in dem Fall? Wie kam das dazu, dass dieser Mensch diese Psychose entwickeln konnte?
Dieser junge Mann damals ist in sehr behüteten Akademikerverhältnissen groß geworden. Das ist jemand, wo wir nicht wirklich eindeutig erkennen konnten, dass der traumatisiert ist, dass der eine schwierige Kindheit hatte im klassischen Sinne. Aber es gibt Fälle von psychischen Erkrankungen in der Familie, in der weiteren Familie, sodass wir da von einer genetischen Empfindsamkeit ausgehen. Und dazu kommt noch, dass der junge Mann relativ viel Cannabis geraucht hat, was viele Menschen, die Stimmen hören und sich verfolgt fühlen, tun, weil das nämlich kurzfristig lindert, die Angst lindert und die Leute beruhigt und entspannt. Aber mittelfristig eben durchaus auch die Prognose mit antriggern und ankicken kann.
Und eine Frage habe ich noch. Sie haben gesagt, wenn dieser Mensch in der Psychose ist, dann ist er nicht in der Realität verhaftet. Wie genau muss man sich das vorstellen? Also Sie haben ja wahrscheinlich einen besseren Eindruck als wir anderen, wie sich das so anfühlt in dem Moment oder wie halt sich jemand dann verhält. Was glaubt der in dem Moment?
Das hängt ab davon, was so der Inhalt ist. Also das kann man auch nicht verallgemeinern. Relativ häufig haben sie als Symptom Stimmen hören. Das heißt, jemand hört Stimmen im Kopf und glaubt aber, dass die wirklich im Raum sind. Und da können sie dann als Therapeut, Arzt oder wie auch immer gegenüber sitzen und sagen, nee, ich höre aber nichts. Und der sagt ihnen, ja doch, ich schon und das ist echt. Ne? Obwohl die Stimmen eben nur in seinem Kopf sind. Oder auch Verfolgungswahn als klassisches Wahnsymptom, nicht selten. Wenn sich jemand verfolgt, gemobbt, drangsaliert, bedroht fühlt, können sie eben auch wiederum als Gegenüber sagen, das stimmt überhaupt nicht. Das ist Quatsch, was du da empfindest. Und dennoch ist dieser Mensch dann davon überzeugt, dass es so ist.
Wie lange hat es denn gedauert, bis dieser junge Mann jetzt sozusagen, ja, so weit ist, dass er vielleicht dann bald wieder in Freiheit leben kann?
Der ist jetzt ungefähr seit 8 oder 9 Jahren bei uns in der Klinik.
Kann man vielleicht noch einen Ratschlag geben? Das sind ja durchaus Krankheiten, die man ja vielleicht auch jemand aus seiner Familie kennt oder so. Was es für Warnzeichen gibt, wo man weiß, okay, vielleicht bei denen, die den Anzeichen, ist es doch sinnvoll, sich da mal Beratung zu holen, zum Psychotherapeuten zu gehen.
Allgemein Warnzeichen für psychische Erkrankungen, also wenn wir jetzt mal bei den Psychosen bleiben, ist verstärkter Rückzug, Änderung von Gewohnheiten, Abdunkeln von Zimmern zum Beispiel oder Abbruch von sozialen Beziehungen, man trifft sich nicht mehr mit Freunden, ist argwöhnisch, misstrauisch gegenüber der Familie. Dann so etwas wie Selbstgespräche, die unpassend sind. Also jeder führt ja mal so Selbstgespräche, aber das ist dann schon sehr anders, wenn Menschen mit Psychosen das machen. Das ist dann wirklich eher wie Frage-Antwort und man denkt, mit wem redet der denn jetzt? Auch ein Anzeichen, Frühsymptom kann auch sein, Vernachlässigung von Körperhygiene, Zimmerhygiene, also so eine Verwahrlosungstendenz kann durchaus auch mal auftreten, bis dann irgendwann auch das Vollbild kommt, wo Menschen wirklich sich ständig umdrehen, denken, da ist jemand hinter mir her oder auch einfach Dinge erzählen, wo sie als Gegenüber denken, das kann nicht stimmen, der erzählt wirklich Dinge, die ich nicht nachvollziehen kann.
Kann das in jedem Lebensalter beginnen?
Ja, theoretisch schon. Die meisten Menschen erkranken aber im jungen Erwachsenenalter.
Wie kann man denn als Angehöriger, wenn man sowas beobachtet, darauf die Menschen einwirken? Geht das überhaupt? Oder wie verhält man sich am besten?
Auch das ist tatsächlich in der Realität oft sehr schwierig. Auf jeden Fall versuchen, den Kontakt zu halten, Vertrauensperson zu bleiben, was nicht immer gelingt. Das liegt eben leider in der Natur der Erkrankung, dass das nicht immer gelingt. Und versuchen, denjenigen zu begleiten, dass er eben doch psychiatrische Hilfe in Anspruch nimmt.
Wir hatten jetzt ja schon über Psychosen, Schizophrenie gesprochen. Eine Sache, die viele Menschen natürlich gerade so aus den Hollywood-Thrillern immer kennen, ist der Psychopath, sag ich mal so, als der klassische Straftäter. Können Sie einmal sagen, wie oft gibt es sowas eigentlich in der Realität und was macht eigentlich diese Erkrankung aus? Ist doch auch eine Erkrankung, oder?
Da sind Sie schon an einer sehr interessanten, fast philosophischen Frage, wo sich die Menschen auch sehr darüber auseinandersetzen. Ist Psychopathie eigentlich eine Erkrankung, eine psychische Erkrankung oder ist es ein Persönlichkeitsmerkmal und im Grunde der Inbegriff des bösen Menschen? Da gehen die Meinungen sehr auseinander. Ich würde es vielleicht mal so erklären, dass Psychopathie erstmal etwas ganz anderes ist als eine klassische psychiatrische Diagnose. Die Psychopathie ist so in der Psychiatrie ansonsten eigentlich nicht bekannt, wird relativ inflationär benutzt, der Begriff des Psychopathen von Menschen, die vielleicht gar nicht richtig wissen, was damit gemeint ist. Psychopathie oder Psychopathy, wie es eigentlich heißen muss, ist nämlich eigentlich ein amerikanisches Konzept, ist ein forensisches Konzept, was vor Jahrzehnten entwickelt wurde und im Grunde ja so die Extremform eines antisozialen, dissozialen, empathielosen, empathiearmen Menschen bezeichnet. In der forensischen Psychiatrie ist das ein fest installiertes Konzept. Wir schauen immer drauf, gerade wenn eben keine Psychose zu diagnostizieren ist, sondern man irgendwie denkt, naja, was ist das eigentlich für ein Mensch? Warum begeht er immer wieder schwere Straftaten, setzt sich über Rechte seiner Mitmenschen hinweg und ist so vollkommen ja, empathiearm, empathielos? Dann schauen wir eben, ist das vielleicht ein Psychopath? Und da gibt es Checklisten, die wir bemühen können mit entsprechenden Manualen, wo wir dann ja den Probanden selber natürlich intensiv befragen, aber ganz viele Dinge eben auch aus deren Akten ziehen und aus Zeugenaussagen ziehen, um das dann eben zu beurteilen, ob das wirklich ein Psychopath ist. Vielleicht mal so zum Verständnis nochmal, Psychopathen im forensischen Sinne sind Menschen, die häufig gut blenden können, die sich gut verkaufen können, die gut manipulieren und täuschen können, die schnell mal jemanden um den Finger wickeln können, also auch so häufig so betrügerische Menschen, die, ja, man sagt immer empathielos sind. Ich finde das überhaupt keinen guten Begriff, weil diese Menschen häufig sehr gut spüren können, was das Gegenüber denkt und fühlt. Es ist ihnen aber egal. Also ich finde eher mitleidlos stimmiger tatsächlich als Charaktermerkmal. Das sind Menschen, die häufig schon vielfältige Straftaten aus vielen Bereichen auch begangen haben, also sowohl Körperverletzungen als auch Betrügereien, als auch Sexualdelikte. Muss nicht immer, kann aber. Häufig auch häufige Partnerwechsel zu verzeichnen haben, relativ buntes Leben nach außen und eben oft mit so einem ja doch recht charmanten Auftreten versuchen, ihre Ziele durchzusetzen unter ja vollkommen fehlender Berücksichtigung von Rechten und Gefühlen anderer.
Kommt das häufiger vor? Also haben Sie solche Patienten und ist es nicht dann ja besonders schwierig, die dann sozusagen zu therapieren?
Wir haben wenige Patienten, bei denen das so zutrifft. Das sind, wenn, dann eher Menschen, wo noch andere Diagnosen zusätzlich zutreffen. Es ist sehr selten, dass Menschen nur in Anführungsstrichen wegen einer Psychopathie eine Schuldminderung kriegen. Da sehen Sie auch, dass sehr diskutiert wird, inwiefern ist es eigentlich eine psychische Erkrankung. Wir haben einige dieser Menschen, die eben dann eben auch eine ausgesprochen schlechte Legalprognose haben. Sie finden diese Menschen aber eher im Regelvollzug oder auch in der Sicherungsverwahrung. Da ist eine relativ hohe Quote an Psychopathen, wenn man es so nennen will. Es ist relativ selten, aber es kommt vor und es gibt auch so psychopathische Züge. Also jeder von uns hat den einen oder anderen psychopathischen Zug, das ist normal. Sie finden es aber auch nicht ganz so selten in, ich sag's mal so, Führungspositionen großer Unternehmen. Da treffen sie relativ häufig auch Menschen, wo psychopathische Züge, wohlgemerkt, durchaus vorkommen. Das sind dann aber nicht unbedingt immer klassische Psychopathen, die begehen dann nicht Verbrechen, die geahndet werden, gehen aber gegebenenfalls dann eben anderweitig über Leichen. Das kommt durchaus vor.
Können Sie uns mal in so einen Fall mit reinnehmen, wo es darum geht, jemanden, den Sie jetzt vorher noch nie gesehen haben, zu begutachten? Also Sie bekommen eine Akte, da steht dann drin, dem wird das und das vorgeworfen. Und Sie gehen dahin und sollen ihn begutachten, noch vor der Gerichtsverhandlung. Wie gehen Sie da so ran an den Fall? Wie begegnet man so jemandem?
Noch ein kleiner Hinweis. Dr. Christina Heisterkamp hat mittlerweile den Post der Chefärztin am Amiris Klinikum aufgegeben, weil sie sich wieder stärker ihrer Tätigkeit als Gerichtsgutachterin widmen wollte.
Ja, also üblicherweise ist es so, dass Sie als psychiatrischer Sachverständige den Auftrag einer Begutachtung von der Staatsanwaltschaft bekommen. Meistens die Frage nach Schuldfähigkeit und Prognose, also wie ist der Mensch psychisch krank? Ja oder nein? Wenn er psychisch krank ist, wie schwer psychisch krank ist er? Hat das also wirklich einen schuldmindernden Einfluss? Oder ist er einfach nur irgendwie ein bisschen krank, aber ist trotzdem voll zur Verantwortung zu ziehen? Und wie gefährlich ist dieser Mensch? Das sind meistens so diese Eingangsfragen, die wir zu beantworten haben. Sie bekommen dann Akten von der Staatsanwaltschaft. Manchmal etappenweise, manchmal auch gleich einen ganzen Berg auf einmal. Und dann müssen sie erstmal all diese Akten lesen. Mit Zeugenaussagen, mit Angaben des Beschuldigten, wenn denn welche gemacht wurden. Häufig werden da ganz viele, sind da ganz viele Protokolle von polizeilichen Vernehmungen drin und so weiter. Und dann machen sie einen Termin. Ich habe es mir angewöhnt, immer vorher einmal den Rechtsanwalt, also den Verteidiger, nochmal zu informieren, dass ich dann mich so langsam auf den Weg mache, frage dann auch häufig, ja, ist Ihr Mandant überhaupt gewillt, mitzuwirken bei der Begutachtung? Dann heißt es entweder ja oder nein. Wenn ja, dann mache ich mich auf den Weg, wohin auch immer. Das kann mal sein eine Einrichtung, das ist relativ häufig die JVA oder manchmal auch Polizeigewahrsam. Wenn Menschen also gerade eben eine Straftat begangen haben, dann ist es eigentlich ganz sinnvoll, wenn wir sehr früh mit reingehen und die Menschen dann eben sehr eng an dem, an der Tat nochmal sehen können. Und dann ist es so, dass wir forensischen Psychiater die Menschen, ja, ich sag's mal so ganz grob, 1 bis 3 Mal aufsuchen, meistens 2, 3 Mal. Wenn der Proband aber sehr schwer krank ist, dann kann derjenige auch häufig gar nicht so viel reden, dann reicht manchmal auch ein Besuch. Und aber schon in den allermeisten Fällen wirklich mehrere Stunden mit den Probanden reden über die Biografie, über Erkrankung, wie oft waren sie schon in Behandlung, waren sie überhaupt schon mal in Behandlung, gibt es eine Suchterkrankung, gibt es Erkrankungen in der Familie, also psychische Erkrankungen, gibt es körperliche Erkrankungen und dann eben, was, warum haben sie das gemacht, was ist da eigentlich passiert, was ist da geschehen? Ja, und das ist eben sehr unterschiedlich, ob die Probanden dann dazu auch etwas sagen oder nicht. Sie müssen, wie gesagt, dazu nichts sagen, das hatte ich ja schon berichtet. Und dann wird eben gemeinsam mit den Grundlagen, die wir durch die Aktenlage bekommen haben, die ja auch häufig etwas objektiver sind als das, was der Proband uns dann eben aus seiner subjektiven Sicht berichtet, daraus wird dann eine vorläufige Einschätzung erstellt, also das vorläufige Gutachten. Das geht dann ans Gericht, an die Staatsanwaltschaft und häufig auch gleich ans Gericht. Dann sind Sie als Psychiater, Psychiaterin im Gerichtsverfahren anwesend, haben da nochmal die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Sie sind dabei, wenn Zeugen befragt werden, können auch eigene Fragen nochmal stellen. Und erst am Ende der Beweisaufnahme, wenn also alle etwas sagen konnten in dem Verfahren, kommt dann die endgültige psychiatrische Einschätzung.
Gibt es dann so Schlüsselmomente, wo Sie dann so merken, ah, das deutet jetzt auf eine psychische Erkrankung hin, oder ergibt sich das so im Gesamten?
Sehr unterschiedlich. Also es gibt manchmal Begegnungen mit schwer psychisch kranken Menschen, wo sie das, wenn sie so ein bisschen Berufserfahrung haben, sehr schnell merken, da ist jemand schwerst krank.
Haben Sie da mal so ein Beispiel?
Ich erinnere gerade an ein Beispiel mal, wo ich nach einem Tötungsdelikt in den Polizeigewahrsam direkt gerufen wurde von der Staatsanwältin, die sich um das Verfahren gekümmert hat. Und dann bin ich wenige Stunden nach der Tat, die dieser Mann begangen hat, hier nach Lübeck ins Polizeigewahrsam gefahren und habe einen Schwerstkranken, mit sich selbst redenden Patienten, der sich die Haare raufte und mit der Faust gegen die Wand schlug, erlebt, der hochgradig angespannt war, ganz ängstlich, nur mit sich selbst geredet hat. Und der war gar nicht in der Lage, mit mir ein Gespräch zu führen. Also da ist das schon sehr deutlich. Da wusste ich auch schon aus den ersten Erkenntnissen, die Staatsanwältin hatte mich da telefonisch informiert, dass der schon diverse Male psychiatrisch stationär behandelt worden ist in einer Klinik und die Diagnose einer Psychose haben soll. Und das, was ich dann dort gesehen habe, war auch relativ schnell relativ klar. Also ein klassisches Vollbild einer unbehandelten Schizophrenie.
Haben Sie denn noch im Verlauf mit dem sprechen können? Oder war das so, dass Sie den gesehen haben und dann irgendwie gleich klar war, okay, da kann ich jetzt mein Gutachten schreiben, oder?
Also die vorläufige Einschätzung war tatsächlich dann relativ schnell klar, wohlgemerkt sehr vorläufig, erster Eindruck. Der ist dann in die Klinik gekommen, wo ich ihn dann mehrere Wochen später schon unter dem Einfluss von Medikation auch nochmal ausführlicher sprechen konnte. Da ging es diesem Mann auch schon besser, aber er war immer noch deutlich krank.
Ich würde mal sagen, also das, was Sie gerade beschrieben haben, jemand, der sitzt, der spricht mit sich selber, schlägt gegen die Wand, rauft sich die Haare, das ist ja für jeden ich sag mal, normalen Menschen, so wie mich jetzt oder vielleicht dich, Sven, total unberechenbar, wenn man das sieht. Da weiß man ja überhaupt nicht, was kommt im nächsten Moment, was macht der? Und man weiß ja dann auch, gerade auch in ihrem Fall, was der schon getan hat. Der hat jemanden umgebracht. Mit was für einem Gefühl geht man daran? Ist so jemand für Sie dann leichter einzuschätzen als für uns? Oder gehen Sie da auch ran und wissen gar nicht, was Sie im nächsten Moment erwartet?
Naja, es ist ja mein Beruf. Also der Umgang mit psychisch schwerkranken Menschen, das ist ja etwas, was man auch lernen kann und was ich auch gelernt habe. Und dementsprechend geht man natürlich auch mit der nötigen emotionalen, professionellen Distanz ran. Meine Fragestellung ist ja klar, was hat der und hat das, was er getan hat, irgendwas damit zu tun, dass er krank ist? Darauf konzentriere ich mich schon. Und das ist auch das, was in dem Moment für mich am relevantesten ist. Also die Beantwortung der Fragestellung. Aber natürlich ist auch so ein Mensch für mich in dem Moment nicht wirklich berechenbar. Ich kann nur berechnen, dass ich einen gewissen Abstand halte, selbstverständlich. Wenn jemand so hochgradig angespannt ist und gegen die Wand schlägt, dann stelle ich mich nicht in den Weg. Dann nehme ich mir auch Polizeibeamte mit rein und halte einen gewissen Abstand im Gespräch. Ja, das ist das, was ich dazu sagen kann.
Die Gutachten, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, da ging es ja darum, sozusagen einzuschätzen, ob ein Straftäter psychisch krank ist. Jetzt in der Forensik geht es ja darum, dann einzuschätzen, wie gefährlich ist jemand noch und kann er schon wieder sozusagen in Freiheit leben. Das ist ja auch eine sehr große Verantwortung, weil es ja dann, es geht ja einmal um die Freiheit als Menschen, der dann vielleicht ja schuldunfähig war und der dann auch ein Recht auf Freiheit hat, wenn er nicht mehr erkrankt ist, und auf der anderen Seite um die Sicherheit der Gesellschaft. Wie geht man mit dieser Verantwortung um und gibt es dann sowas wie im Zweifel für die Sicherheit der Gesellschaft oder wie entscheiden Sie da?
Also da vielleicht auch nochmal, ich entscheide nicht, sondern ich berate. Das ist in dem Zusammenhang ganz wichtig, das auch nochmal zu trennen. Also Sie dürfen niemals als Behandler oder als Gutachter, auch externer Gutachter, entscheiden. Da komme ich gleich nochmal zu. Was heißt externer Gutachter? Das hatten wir, glaube ich, noch nicht. Wie gehe ich mit der Verantwortung um? Also ich denke, wenn man den Arztberuf ergreift, dann kauft man mit, dass man viel Verantwortung zu tragen hat. Ob Sie das im OP tun, ob Sie das als Internist tun, der Krebs behandelt, oder ob Sie das als Radiologe tun, der bitte schleunigst irgendwas erkennen sollte, was das Problem des Klienten, des Patienten ist, oder ob Sie das als Psychiater tun. Sie sind ja ständig damit konfrontiert, Verantwortung für Ihre eigenen Entscheidungen und Einschätzungen zu tragen. Wenn man das nicht machen möchte, ist man in dem Beruf einfach falsch. Da wird man da nicht glücklich. Und auch da nochmal, ich verweise auf das multiprofessionelle Team. Sie sind in den allermeisten Fällen nicht alleine mit Ihrer Einschätzung. Auch wenn ich jetzt vielleicht als Chefärztin gewisse Entscheidungen dann letztendlich auch durchaus unterschreibe und dann doch diejenige bin, die die Endverantwortung trägt, ist das keine Idee oder keine Laune von mir, sondern gut überlegt und eben immer unter Berücksichtigung der Meinung auch vieler anderer Profis, die mit auf den Patienten gucken. Vielleicht nochmal zu dem Thema externes Gutachten. Das ist nämlich in dem Zusammenhang auch wichtig. Jeder Patient im Maßregelvollzug hat das Anrecht, alle paar Jahre ein externes Gutachten zu erhalten. Das heißt, ein Psychiater, ein forensischer Psychiater oder manchmal auch ein Rechtspsychologe von draußen kommt in die Klinik und schaut sich den Patienten an und macht quasi obendrauf auf unsere Einschätzung alle paar Jahre eben nochmal eine Einschätzung, wie sieht es aus, wie gut ist dieser Mensch behandelt, was kann man vielleicht noch tun, was kann man verbessern, wie ist die Prognose, die Legalprognose, die Behandlungsprognose.
Muss die eigentlich, wenn Sie jetzt im Team dann zusammen darüber nachdenken, muss die quasi 100% sein? Also können Sie sagen, wir sind uns wirklich sicher, dass da keine Straftaten mehr zu befürchten sind? Es gibt es ja wahrscheinlich nicht, 100%ige Sicherheit.
Genau, und diese 100%ige Sicherheit gibt es nie. Also ich kann auch Ihnen jetzt nicht sagen, wie wahrscheinlich das jetzt ist, dass Sie nie irgendwie mal in irgendeiner besonderen Lebenssituation eine Straftat begehen, weil Sie vielleicht in Not sind oder weil Sie krank werden oder. Es ist immer eine Risikobewertung und eine Risikoeinschätzung. Wir können keine Garantien geben, wir können den Menschen nicht in den Kopf gucken und wir können auch nicht in eine Glaskugel gucken und die Zukunft sehen. Das können wir nicht. Wir können nur Risikobewertungen machen. Auch dafür gibt es entsprechende Checklisten, Prognoseinstrumente, die wir zu Hilfe nehmen und können Wahrscheinlichkeiten mehr oder weniger genau angeben. Mehr nicht.
Sie sagten ja, Finn, Sie machen ja sozusagen ja nur die Prognose und die Beurteilung, die Entscheidung fällt ja dann sozusagen das Gericht. Ist das eigentlich so, dass das Gericht in der Regel sozusagen eigentlich immer den Beurteilungen folgt oder gibt es das auch mal, ja, dass die vielleicht zu einem ganz anderen Schluss kommen?
Also das Gericht folgt uns schon fast immer, was, also natürlich klar, was die Diagnose betrifft, da sind ja wir die Profis und nicht die Juristen, das ist klar. Aber es gibt noch eine Besonderheit, gerade bei der Unterbringung nach 63, also diese Maßregelunterbringung, nämlich die Verhältnismäßigkeit. Also irgendwann kommt man zu dem Punkt, dass das Gericht entscheiden muss, ja okay, da ist jemand vielleicht doch noch nicht ganz gesund und auch noch ein bisschen besteht noch das Risiko, dass er wieder neue Straftaten begeht, aber die Tat, die er begangen hat, liegt so lange zurück. Da wäre jemand, der in der JVA wäre, also der eine normale Haftstrafe bekommen hat, schon 10 Jahre draußen. Und da sagt das Gericht in dem einen oder anderen Fall, okay, die Verhältnismäßigkeit besteht nicht mehr, der Patient muss entlassen werden.
Wie gehen Sie denn eigentlich damit um, wenn Sie jetzt jemanden haben, der vielleicht eigentlich eine eher kleinere Straftat begangen hat, wo Sie aber durch Ihre professionelle Einschätzung eigentlich wissen, dass dies vielleicht auch ein Anzeichen dafür ist, dass derjenige vielleicht einmal schwerere Straftaten begehen wird? Ja, wie geht man damit um?
Indem man es benennt und indem man Risikoszenarien möglichst klar beschreibt, indem wir also sagen, wenn dies und das geschieht, wenn dies und das passiert, dann ist relativ wahrscheinlich, dass das und das passiert. Auch das klingt jetzt so nach Glaskugel. Wir können aber schon in einigen Konstellationen das relativ genau prognostizieren. Das ist aber wiederum etwas, das ist dann nur unsere Aufgabe, das mitzuteilen und das zu formulieren. Was daraus an rechtlicher, juristischer Konsequenz dann gemacht wird, ist nicht unsere Entscheidung, sondern das entscheiden dann die Juristen.
Sie haben gesagt, dass ja auch externe Gutachter kommen, die dann bei Ihnen in der Klinik Patienten nochmal begutachten, damit einfach nochmal so eine externe Sicht kommt und nicht nur immer das Personal, was auch die Patienten tagtäglich betreut, die dann eben auch beurteilt. Ist das so, dass man im Laufe der Zeit da auch mal diesen objektiven Blick verlieren kann und vielleicht Sympathien entwickelt für die Leute? Oder schafft man das, da wirklich immer diesen ärztlichen Blick ja vielleicht auch drauf zu behalten?
Also Sympathie ist ein spannender Punkt. Es ist durchaus so, dass wir Patienten mögen dürfen, ja, unabhängig davon, was sie getan haben. Das heißt aber nicht, dass wir den Fehler begehen dürfen, das Risiko nicht mehr zu sehen. Und da bin ich schon wieder bei meinem Lieblingsthema multiprofessionelles Team. Wir gucken nicht alleine drauf. Ganz wichtig ist auch, dass der Behandler, also zum Beispiel ein Psychologe, der sehr eng mit dem Patienten XY zusammenarbeitet, nicht derjenige ist, der alleine eine Entscheidung trifft, ob jemand gelockert werden kann oder ob jemand in irgendeiner Form verlegt werden kann oder vielleicht ob man eine Entlassung anregt, sondern das machen wir immer im Team. Und wir nutzen eben durchaus auch die externe Meinung mit dazu. Also das ist etwas, was mit reingeworfen wird in den Köcher.
Sie haben so schön gesagt, Sie dürfen Patienten auch mögen. Ist das vielleicht auch wichtig, dass man denen auch eine gewisse Empathie entgegenbringt, um mit denen überhaupt arbeiten zu können?
Es ist sehr, sehr wichtig. Also unsere Behandlung basiert eben auch zu großen Teilen auf Beziehung. Wir haben ja mit schwerstkranken, ganz überwiegend wirklich schwerstkranken Menschen zu tun, die ja von Haus aus aufgrund ihrer Erkrankung häufig sehr misstrauisch sind, viele schlechte Erfahrungen in ihrem Leben schon gemacht haben. Und wie wollen Sie jemanden davon überzeugen, ein Medikament zu nehmen, von dem er gar nicht glaubt, dass er es braucht, weil er denkt, alle anderen sind verrückt, aber ich nicht, wenn Sie zudem keine therapeutische Beziehung aufbauen? Da braucht es schon ein großes Vertrauen in beide Richtungen. Und wie ich gerade sagte, in beide Richtungen bedeutet eben tatsächlich auch, dass wir den Patienten auch in gewissen Rahmen auch vertrauen müssen. Und ansonsten könnten wir ja zum Beispiel niemals Patienten lockern, mit denen mal rausgehen, was wir durchaus tun mit den allermeisten Patienten, überwiegend erstmal in Begleitung. Also das ist schon eine ganz, ganz wichtige Basis unserer Therapie und auch unserer Einrichtung. Heißt aber nicht, dass wir uns einwickeln lassen dürfen und dass wir Dinge übersehen dürfen. Und das ist eben etwas, wo wir versuchen, das eben über dieses multiprofessionelle Team und über die externen Sachverständigen auch in einem Gleichgewicht zu halten.
Gibt es eigentlich auch Patienten, bei denen Sie schon wissen, ja, dass sie leider wahrscheinlich nie wieder sozusagen rauskommen werden? Und ist dann das therapeutische Ziel sozusagen einfach Linderung, vielleicht eher Symptome, oder wie ist das gestaltet?
Ja, es ist durchaus so, dass wir bei einigen Patienten vielleicht auch erst nach einigen Jahren doch für uns selber eingestehen müssen, wir können nur begrenzt helfen und wir können auch die Behandlungsprognose, die Legalprognose nur begrenzt verbessern. Es gibt auch Patienten, die tatsächlich nicht mehr entlassen werden können. Die haben dann aber auch ganz überwiegend wirklich schwerste Straftaten begangen, in Kombination mit schwer, also kaum behandelbar. Aber das sagte ich schon vor einiger Zeit. Es gibt trotzdem auch für diese Patientengruppe immer wieder die Möglichkeit, auch nicht geheilt entlassen zu werden, sondern nur gebessert entlassen zu werden in ein geeignetes Setting, in einen geeigneten Empfangsraum. Also es gibt zum Beispiel Menschen, die haben Psychosen und solange die Medikamente nehmen und solange die ja in irgendeiner Form beschützt werden, sich nicht um zu viel kümmern müssen in ihrem Alltag, auf einem gewissen Level gut funktionieren. Die können also trotzdem irgendwie am Leben teilnehmen. Und die muss man dann aber eben in Einrichtungen entlassen, die den Rest übernehmen quasi. Und dafür muss man nicht gesund sein. Wäre man gesund, könnte man rausgehen, in ein Haus bauen, Arbeit nehmen und so weiter. Auch das haben wir ja erfreulicherweise. Aber ja, wir versuchen für jeden Patienten in irgendeiner Form eine Entlassung möglich zu machen. Es gibt aber auch Patienten, wo wir aus unserer forensisch-psychiatrischen Sicht sagen müssen, wir können diesen Menschen so jetzt hier nicht entlassen. Wir können das nicht empfehlen, und weil zu gefährlich und oder zu krank. Und das ist dann eben eine Entscheidung der Gerichte, ob dem dann gefolgt wird, dass dieser Patient weiter untergebracht werden muss oder eben trotzdem entlassen wird.
Hinter diesen Patienten stehen ja zum Teil schwere Schicksale, kann man ja sagen. Also sowohl die Menschen und die Patienten selber als auch das, was sie natürlich getan haben, das bekommt man ja auch mit. Und ich denke, wenn man diese Menschen therapiert, dann werden die einem ja im Laufe der Zeit auch Dinge offenbaren, mit denen man ja irgendwie dann auch als Therapeut oder Therapeutin umgehen lernen muss, vielleicht auch. Wie schafft man das, das vielleicht auch nicht so dicht an sich ranzulassen und das auch nicht mit ins eigene Leben zu nehmen?
Also Sie lernen in Ihrer Ausbildung durchaus schon Mechanismen, wie man mit bestimmten Dingen klarkommt, ganz platt gesagt. Ganz wichtig ist, dass Sie es schaffen, zwar mitzufühlen, aber nicht über die Maße mitzuleiden, weil dann können Sie den Patienten nicht mehr helfen. Dann sind Sie zu dicht dran und können eben nicht aus einer gesunden Distanz helfen und behandeln und beurteilen. Wir unterstützen uns viel gegenseitig in den Teams, wir reden in den Teams, wir machen viel Fallbesprechungen, Intervisionen, Supervisionen, auch mit Leuten von außen, die kommen und die Teams stützen im Alltag durchaus regelmäßig. Und ja, man sollte schon in der Lage sein, eine gesunde Psychohygiene selber zu betreiben. Also man, denke ich, aber das ist in vielen Berufen so, das ist ganz bestimmt nicht nur in unserem Beruf so. Sollte, denke ich, schon gucken, dass man nicht unbewegt und unberührt von den Dingen ist, die man da erlebt, aber es nicht allzu sehr mit nach Hause nimmt. Zumindest nicht jeden Tag. Also wenn etwas besonders Schlimmes vielleicht passiert ist oder man besonders schwierige Geschichten erlebt hat an einem Tag, dann ist das, denke ich, auch völlig in Ordnung, dass es dann einem mal nicht so gut geht, wenn man abends nach Hause fährt. Aber es gibt auch viele Tage, wo dann wieder Schönes geschieht und wo man dann am nächsten Tag wieder gut gestimmt zur Arbeit fährt und weiß, warum man das tut.
Das ist ja auch was, was, denke ich, alle auch Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt hier gerade gespannt lauschen, für sich mitnehmen können, weil das kennen wir ja alle, dass einen Sachen auch mal einfach total beschäftigen und man das Gefühl hat, irgendwie, ich werde es gerade nicht los, das belastet mich und je nachdem, wie groß oder klein das ist, aber da kann ja vielleicht jeder was für sich einfach draus mitnehmen aus dem, was Sie jetzt gerade erzählt haben, was man dann im eigenen Alltag vielleicht auch ein bisschen mit anwenden kann. Ne? Auch dieses, dass halt nicht jeder Tag irgendwie dann schlecht ist oder so, nur weil einmal was Schlechtes passiert ist, sondern dass es eben auch schöne Tage gibt und dass man das bewusst wahrnehmen kann, ne? Und auch annehmen kann und eben auch mal akzeptieren kann, okay, jetzt geht's mir halt auch mal schlecht und das darf mich auch mal belasten, ich darf auch mal traurig sein oder erschüttert, aber ich darf eben auch dann wieder froh sein und mich ja am Leben erfreuen.
Genau, weil sonst, wenn man das nicht akzeptiert, glaube ich, dass es auch mal schwierige Situationen und schlimme Tage gibt, dann wird man auch zynisch. Ich denke, das darf man sich selber auch eingestehen, dass das okay ist, wenn man sich damit mal so fühlt. Und wie gesagt, es kommt dann der neue Tag, wo vielleicht ein Patient, den man seit 3 Jahren kennt und dem es einfach schlecht geht und dann sagt er, okay, ich versuche das jetzt mal mit den Medikamenten. Und dann merkt man, ach Mensch, der hat endlich eine Linderung, der hat endlich nicht mehr so viele Ängste. Wir haben es geschafft, in diese schwere Krankheit irgendwie doch reinzugrätschen nach vielen Jahren Arbeit, intensiver Arbeit von allen Seiten. Und das hat dann eben auch durchaus was Hoffnungsvolles.
Und diese Momente, ist das das, was Sie antreibt in Ihrer Arbeit?
Ja, auch. Aber auch die grenzenlose Neugierde am Menschen tatsächlich. Die menschliche Psyche ist unendlich spannend und unendlich vielseitig. Und ich bin immer wieder sehr dankbar, dass ich in vieles so reingucken darf mit meiner Neugierde und Fragen stellen kann und versuchen darf, Dinge zu verstehen, die, glaube ich, viele Leute interessieren. Aber die meisten bleiben doch ein Stück weiter draußen. Und das empfinde ich durchaus als Privileg. Und dafür nehme ich gerne andere Dinge in Kauf.
Ja, wie schön, dass Sie uns da jetzt auch einen kleinen Einblick mal reingeben konnten.
Ja, sehr gerne.
Ja, ich fand es spannend. Wir haben wirklich sehr viel dazugelernt und auch schön, dann zu hören, dass es halt auch in der Forensik ja nicht nur sozusagen eher düstere Zeiten gibt, sondern auch tolle Erfolgserlebnisse und man Menschen helfen kann. Und dabei wünschen wir weiterhin viel Erfolg.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Und damit sind wir jetzt am Ende unserer Folge. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal. Ach so, bevor wir es vergessen, schauen Sie doch auch gern auf unserer Themenseite auf www.ln-online.de/truecrime vorbei. Dort gibt es noch ganz viele Infos, Artikel und Fotos zu allen unseren Folgen.
Dies ist ein Podcast der Lübecker Nachrichten, produziert von Verbal You.